Und auch heute Morgen wird es etwas anders sein als die letzten Wochen. Wir werden nicht das Vaterunser miteinander beten. Jedenfalls nicht am Anfang. Wir werden es am Schluss miteinander beten. Aber jetzt würde ich euch gerne herausfordern, wer von euch hat eine Bibel dabei? Eine gedruckte oder eine elektronische? Die dürft ihr gerne mal rausholen. Und dann dürft ihr zu Matthäus Kapitel 6 blättern oder tippen und dort ab Vers, beziehungsweise ihr braucht nicht, ihr könnt gleich zum Vers 13 gehen. Und da bitte ich euch mal zu gucken, ob der Text, über den ich heute predige, überhaupt in eurer Bibel drin steht. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. In welcher Bibel ist es drin? In welcher Bibel ist es nicht drin? Okay, es sind nicht ganz so viele, die jetzt geguckt haben. Vielleicht war ich etwas zu schnell. Momentan ist 50-50. Aber ihr könnt gern weiter nachgucken und ihr werdet feststellen, je nachdem, welche Bibelübersetzung ihr nehmt, ist der Vers drin oder nicht. Und so werde ich heute über einen Bibeltext predigen, der womöglich gar nicht in der Bibel drin steht. Schockierend, oder? Wer von euch ist denn katholisch aufgewachsen? Okay, das sind jetzt einige. Ihr kennt diesen letzten Vers vermutlich nicht so gut oder war euch denn neu, als ihr irgendwo in evangelische Gefilde abgewandert seid oder jetzt in einem evangelischen Gottesdienst seid und plötzlich stellt ihr fest, dass die Evangelischen das Vaterunser irgendwie anders beten und dass die am Schluss noch was sagen. Und die Evangelischen, die sagen, warum lassen die Katholiken das weg? Und in dem Fall muss ich sagen, müssen wir nach den Regeln der modernen Forschung eher den Katholiken recht geben. Denn das, was da am Ende dieses Vaterunsers in manchen Bibeln drinsteht oder dann eben auch von vorzugsweise evangelischen Christen gebetet wird, das hat ursprünglich vermutlich nicht Matthäus geschrieben. Da ist man sich heute relativ sicher. Man hat dieses Vaterunser, so wie es heute eben auch üblich ist, als liturgisches Gebet verwendet. Und man geht davon aus, dass so im ersten, zweiten Jahrhundert nach Christus dieser Lobpreis, man nennt es eine Doxologie, dieses Lob Gottes ans Ende quasi noch angehängt wurde. Und irgendwann haben diejenigen, die die Bibel abgeschrieben haben, diesen Anhang sozusagen mit zum Bibeltext hinzugenommen. Jetzt fragt sich vielleicht mancher, können wir uns nicht mehr darauf verlassen, auf das, was in der Bibel drinsteht? Das ist eine der wenigen Stellen, an denen wirklich was fehlt oder was dazu genommen wurde. Aber für mich ist zwei Sachen sind eigentlich ganz, ganz, ganz wichtig. Erstens, wir haben heute so viele Handschriften, also so, früher wurde ja alles von Hand abgeschrieben, so viele Kopien der Bibel, dass wir heute mit sehr, sehr großer Sicherheit sagen können, was der ursprüngliche Bibeltext wirklich war und was nicht. Und dann stelle ich immer wieder fest, wenn ich solche Bibelstellen anschaue, und ich schaue mir die dann schon auch mal ein bisschen genauer an, dass das, was da zusätzlich steht, das ist zum Beispiel dieser Schluss vom Matthäus-Evangelium oder das ist der Schluss vom Markus-Evangelium, dass das, was da steht, nichts ist, was irgendwie eine vollkommen andere Lehre reinbringt oder was ist, was vollkommen seltsam ist oder wo wir jetzt sagen müssten, wo kommt das jetzt plötzlich her, sondern es sind Dinge, die eigentlich vom Rest der Bibel vollkommen abgedeckt sind, wo wir sagen können, das entspricht dem, was wir sonst auch finden. Und ich möchte es euch an diesem Schluss vom Vaterunser auch mal ganz kurz zeigen, dass so eine Doxologie, so ein Lobpreis entweder als Ende von einem Gebet oder als Anfang von einem Gebet durchaus üblich war. Und das eine Beispiel, was ich euch mitgebracht habe, finden wir in 2. Timotheus Kapitel 4, Vers 18. Da betet Paulus, der Herr wird mich allem Bösen entreißen, er wird mich retten und in sein himmlisches Reich führen. Ihm sei die Ehre in alle Ewigkeit. Amen. Das ist jetzt eine ganz kurze Doxologie. Eine etwas längere finden wir bei der Einweihung des Tempels durch den König Salomo. Der hat es nicht zum Schluss gemacht, sondern am Anfang. 1. Chronik, Kapitel 29, die Verse 11 bis 13. Dein Herr sind Größe und Kraft, Ruhm und Glanz und Hoheit. Dein ist alles im Himmel und auf Erden. Herr, dein ist das Königtum. Du erhebst dich als Haupt über alles. Reichtum und Ehre kommen von dir. Du bist der Herrscher über das All. In deiner Hand liegen Kraft und Stärke. Von deiner Hand kommt alle Größe und Macht. Darum danken wir dir, unserem Gott, und rühmen deinen herrlichen Namen. Und ich finde, es hört sich schon sehr ähnlich an wie das, was wir hier im Vaterunser am Ende haben. Also vermutlich müssen wir sagen, ja, Matthäus hat es vermutlich nicht geschrieben, aber es ist ein Gebet, was vollkommen angemessen ist, was vollkommen passend ist. Und wenn wir jetzt sagen, oder wenn wir uns fragen, gehört es in die Bibel rein, dann darfst du entscheiden, ob du das jetzt lesen willst oder nicht, ob du dich für eine Übersetzung entscheidest, wo das nicht drin ist. Ich finde, es ist kein Problem, das mitzubeten, weil der Inhalt eben zu 100% zu dem passt, was wir sonst in der Bibel finden. Und wir dürfen einfach sicher sein, trotz allem, wo man vielleicht unterschiedlicher Ansicht sein kann, wie das ursprünglich geschrieben war, dass das, was wir heute in der Bibel haben, wirklich ein zuverlässiger Text ist. Dazu vielleicht eine ganz kurze Bemerkung für diejenigen, die noch nicht so lange bei uns in der Gemeinde sind. Wenn du anschaust, Schriften aus der Zeit, in der das Neue Testament entstanden ist, dann stellen wir fest, dass es vom neutestamentlichen Text ungefähr 5000 handschriftliche Kopien aus diesen frühen Zeiten gibt. Wenn du dir anschaust, Schriften zum Beispiel von Julius Caesar oder von Homer oder von Tacitus oder von irgendeinem alten Schreiber, dann bist du dort vielleicht bei einem Hundertstel dessen, was wir in der Bibel haben. Niemand fragt sich allen Ernstes, ob das, was wir da haben, wirklich echt ist oder wie das genau war. Und bei der Bibel haben wir so viele Texte, dass wir genau nachvollziehen können, wer hat von wem abgeschrieben, wo ist da eventuell was dazugekommen, sodass wir heute mit sehr, sehr großer Sicherheit einfach sagen können, der Text, den wir heute in unseren Bibeln haben, der entspricht wirklich dem, was da ursprünglich stand und was Gott wollte, mit dem wir uns beschäftigen. Also von daher, auch wenn wir heute so einen Text haben, wo sich die Christen vielleicht so nicht so ganz einig gewesen sind, ob es dazugehört oder nicht, wir brauchen uns keine Sorgen zu machen, dass der Bibeltext, den wir heute haben, nicht zuverlässig ist. Im Übrigen beten heute eigentlich sowohl die evangelischen als auch die katholischen den gleichen Text. Man hat sich irgendwann mal geeinigt und das finde ich auch gut so. Früher war es so bei jeder Beerdigung, da musste man jetzt weiter beten oder auch bei Hochzeiten, wo das gebetet wurde vielleicht. Und insofern ist es ganz gut, dass man sich da jetzt geeinigt hat. Aber jetzt lasst uns anschauen, was da wirklich steht. Wir sind ja heute schon durch den Lobpreis ein bisschen mit hineingenommen worden in diese Gedanken. Das Erste, was Jesus hier am Schluss sagt oder was in diesem Gebet zum Schluss noch mit dazukommt, ist, dein ist das Reich. Und das greift eigentlich so diese erste Bitte wieder auf. Dein Reich komme. Und hier wird unser Blick darauf gelenkt, dass Gott das Reich gehört. Er hat die Herrschaft. Er herrscht. Er ist derjenige, der die Kontrolle hat. Ich weiß nicht, wie dir es so geht, ob du manchmal Bedenken hast oder ob du dir nicht ganz sicher bist, ob Gott die Dinge entgleiten. Man kann ja, wenn man die Welt anguckt, durchaus ins Nachdenken kommen, ob Gott alles unter Kontrolle hat. Aber da ist die Bibel ganz, ganz eindeutig. Auch wenn wir nicht alles verstehen, auch wenn wir vielleicht sagen, hätte ich vielleicht anders gemacht, am Ende des Tages ist Gott doch derjenige, der einen größeren Überblick hat und der das besser weiß und der die Dinge so macht, wie er es geplant hat. Und er hat die Kontrolle. Er hat die Kontrolle über die Weltgeschichte. Er hat die Kontrolle über dein persönliches Leben. Und es ist für mich ganz, ganz wichtig geworden im Laufe meines Glaubenslebens, dass ich mich irgendwann mal dazu entschlossen habe, an diesem Punkt festzuhalten, dass Gott keine Fehler macht, sondern dass er seinen Willen umsetzt und dass ich ganz, ganz sicher sein kann, dass ich an seiner Hand sicher bin. Gott wird sein Reich aufrichten und niemand kann ihn daran hindern. Sein ist das Reich. Und weil wir da bei der ersten Bitte schon relativ viel drüber gesagt haben, möchte ich da gar nicht viel dazu sagen. Aber es gibt so eine kleine Überleitung zu dem, was in der zweiten Bitte dann kommt. Und die finden wir in 1. Korinther Kapitel 4, Vers 20, wo Paulus schreibt, denn Gottes Reich gründet sich nicht auf Worte, sondern auf seine Kraft. Reich Gottes hat was mit Kraft zu tun. Und deswegen kommt hier diese zweite Doxologie, diese zweite Anbetung, dieser zweite Lobpreis. Dein ist die Kraft. Also, dass Gott allmächtig ist, ist ja irgendwie klar, oder? Also, wenn Gott nicht allmächtig wäre, das wäre ja irgendwie auch seltsam. Also, dein ist die Kraft, könnte man ja sagen, ja gut, Haken dran, ist ja irgendwie logisch. Aber wenn wir dieses Wort, was da steht, dieses Dynamis im Griechischen, wenn wir das verfolgen durch die Bibel, dann stellen wir fest, dass das ganz viel mit uns zu tun hat. Dieses Wort findest du im Lukas-Evangelium an verschiedenen Stellen, zum Beispiel im Lukas-Evangelium immer wieder. Jesus schickt seine Jünger aus, Lukas Kapitel 9, Vers 1. Er rief die 12 zu sich und gab ihnen die Kraft und die Vollmacht, alle Dämonen auszutreiben und die Kranken gesund zu machen. So dass Jesus diese Kraft hatte, wenn wir davon ausgehen, dass Jesus Gott ist, ich hoffe, dass ihr mir da zustimmt, dann ist es klar, sage ich jetzt mal. Jesus ist Gott, Gott hat Kraft. Jetzt nimmt Jesus diese Kraft und gibt sie an seine 12 Mitarbeiter weiter. Und auch da, glaube ich, haben die meisten von uns noch gar kein Problem damit, das irgendwie zu bejahen. Logisch, das waren die 12, die mit ihm zusammen waren, das waren die Apostel, das waren die großen Leute von damals. Dann finden wir ein paar Kapitel weiter in Lukas 10 eine Begebenheit, wo Jesus nochmal Leute ausschickt, aber das sind nicht mehr 12, sondern das sind in dem Fall 70. Und er schickt diese 70 aus und er gibt ihnen denselben Auftrag. Er sagt, predigt das Evangelium und tut Wunder und so. Und dann kommen die zurück und berichten voller Freude, was alles passiert ist und wie Gott sich zu dem gestellt hat, was sie dort gesagt haben. Und dann sagt Jesus, freut euch nicht darüber, dass diese ganzen Wunder passiert sind, sondern freut euch, dass eure Namen im Himmel, im Buch des Lebens stehen. Und auch da könnten wir jetzt sagen, ja gut, das war jetzt so ein bisschen der erweiterte Kreis, aber das war noch zu Zeiten, wo Jesus gelebt hat und das war irgendwie ein bisschen besonders. Lasst uns ans Ende vom Lukas-Evangelium gehen, Lukas Kapitel 24. Kurz bevor Jesus geht, redet er nochmal mit seinen Jüngern, mit seinen Nachfolgern und er sagt im Vers 49, und ich werde die Gabe, die mein Vater verheißen hat, zu euch herabsenden. Bleibt in der Stadt, bis ihr mit der Kraft aus der Höhe erfüllt werdet. Weiß jemand, wo das passiert ist? Ich darf gerne was sagen. Wo hat sich das erfüllt, was Jesus da gesagt hat? Niemand? Pfingsten? In Jerusalem, genau. An Pfingsten. So, da waren 120 Leute beieinander. Und diese Leute, die haben gebetet, haben Gottesdienst gefeiert, vielleicht in einem Raum. Und dann kam der Heilige Geist, hat sie erfüllt und sie haben plötzlich angefangen, in neuen Sprachen zu reden. Sie haben geweissagt, die anderen Leute haben gesagt, die haben sich ein bisschen seltsam verhalten. Manche haben gedacht, sie sind betrunken. Dann sind sie rausgegangen, haben gepredigt in anderen Sprachen zum Teil, dass Leute, die zum Fest dort waren und die haben gesagt, wir hören die ja in unseren eigenen Sprachen reden. So, erst hatten wir die 12, dann hatten wir die 70, jetzt haben wir 120, auf die diese Kraft Gottes kommt. Und dann stellen wir fest, die Apostel sind im Gefängnis, etwas weiter, auch von Lukas sozusagen, der zweite Band, die Apostelgeschichte. Und dann kommen die Apostel zurück und die Gemeinde betet und dann wird der Heilige Geist über alle ausgegossen. Und da waren jetzt, ich weiß nicht, wie viele da waren, aber an Pfingsten haben sich 3000 Leute bekehrt. Ich schätze, da waren jetzt schon ordentlich Leute beieinander. So, was wir sehen ist, dass Gott diese Kraft, die er hat, nicht für sich behalten will, sondern dass er die mit uns teilen will, wenn du so willst, dass er diese Kraft ausgießt. Und das, was Jesus hier zu seinen Jüngern gesagt hat, dass er sagt, bleibt in der Stadt, bis ihr mit der Kraft aus der Höhe erfüllt werdet, das ist was, was wir für uns einfach auch erwarten dürfen. Dass wir das, wo Gott uns reingestellt hat, der Dienst oder die Dinge, die wir für ihn tun sollen, dass wir die nicht allein tun müssen, sondern dass wir sie in seiner Kraft tun dürfen, weil Gott sie uns schenkt. Und da kommt der dritte Punkt, die Herrlichkeit. Ich weiß ja, an was du denkst, wenn du an Herrlichkeit denkst. Herrlichkeit, da denken wir vielleicht an, wow, das ist schön, da fühlen wir uns wohl, das ist toll. Das ist was Positives. Wenn du ins Alte Testament schaust, wo Leute die Herrlichkeit Gottes gesehen haben, dann stellst du fest, da war ein bisschen eine andere Reaktion da. Ich möchte als Beispiel Mose anführen. 2. Mose 33, 18 bis 20. Mose hatte noch eine weitere Bitte und er sagte, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Der Herr antwortete, ich will meine Güte an dir vorüberziehen lassen. Und dann Vers 20, mein Gesicht kannst du jedoch nicht sehen, denn jeder Mensch, der mich sieht, muss sterben. Also Mose sagt, ich möchte deine Herrlichkeit sehen. Und Gott sagt so, naja, ansatzweise kann ich dir da schon was ermöglichen, aber meine Herrlichkeit zu sehen, das ist eigentlich zu viel für dich. Jeder, der mich sieht, muss sterben. Ähnlich ist es, als Jesaja berufen wird, wo er Gott sieht, oder auch Hesekiel, wo die Leute vollkommen konsterniert waren von dem, was sie gesehen haben und gesagt haben, boah, diese Heiligkeit Gottes, das ist zu viel für mich. Einer sagt, ich muss sterben, ich vergehe. Ein weiteres Beispiel finden wir, als Salomo den Tempel eingeweiht hat. Ich habe vorher schon einen Teil von diesem Gebet gelesen, was dort gesprochen wurde. Und dann werden da ganz viele Tiere geopfert und die Priester sind am Lobpreisen und die Instrumente werden gespielt und die Chöre singen und es ist alles ganz toll. Und dann lesen wir in 2. Chronik, Kapitel 5, Vers 13 bis 14. In diesem Augenblick erfüllte eine Wolke den Tempel, das Haus des Herrn. Die Priester konnten ihren Dienst wegen der Wolke nicht fortsetzen, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das ganze Heiligtum. Stellt euch mal vor, wir haben hier Gottesdienst und plötzlich erfüllt Gottes Herrlichkeit diesen Raum. Da würdest du sagen, boah, da würde ich mich ja wohlfühlen, oder? Die Priester haben gesagt, boah, wir können hier gar nicht mehr arbeiten. Lass uns mal schnell rausgehen, die Herrlichkeit Gottes ist hier. Die Herrlichkeit Gottes, die Gegenwart Gottes. Ich glaube, es ist gut, wenn wir uns immer mal wieder daran erinnern, dass das nicht bloß der Papa ist, bei dem ich auf dem Schoß sitze, sondern dass es da auch um einen heiligen Gott geht. Ein Gott, bei dem ich als sündiger Mensch meine Schwierigkeiten bekomme. Und dass wir ein neues Gespür dafür bekommen, dass die Nähe Gottes auch Liebe ist, auch Freundlichkeit, auch Barmherzigkeit, aber dass es auch was mit seiner Heiligkeit zu tun hat. Und jetzt lasst uns ins Neue Testament gehen und da stellen wir fest, da ist diese Herrlichkeit, bekommt plötzlich auch eine neue Komponente, mit der wir vielleicht eher umgehen können oder die uns eher zusagt. Johannes Kapitel 2, Vers 11, da wird uns vom ersten Wunder Jesu berichtet, in Kana, in Galiläa. auf einer Hochzeit. Die haben leider zu wenig Wein bestellt oder zu viele Gäste bekommen und der Wein ist ausgegangen. Und Jesus verwandelt Wasser in Wein. Und dann heißt es im Vers 11, so tat Jesus sein erstes Zeichen in Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Und du findest dieses Muster eigentlich durchs ganze Neue Testament immer wieder, dass Jesus Wunder tut und dass Menschen deswegen an ihn glauben. Dass er ein Stück von seiner Herrlichkeit offenbart und dass deswegen Menschen zu ihm kommen. Und in Matthäus 24, Vers 30, jetzt sind wir am Ende seines Dienstes, da redet Jesus davon, dass er wiederkommen wird. Dass er zum Vater geht und dass er anschließend zurückkommen wird. Und dann heißt es hier im Vers 30, danach wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen. Dann werden alle Völker der Erde jammern und klagen. Und sie werden den Menschensohn in großer Macht und Herrlichkeit auf den Wolken des Himmels kommen sehen. So, da haben wir wieder ein Stück von dieser Heiligkeit. Da haben wir was von dem, dass diese Herrlichkeit und diese Macht Gottes von seinen Kindern hoffentlich als was Positiveres empfunden wird, aber von den Menschen, die ihn nicht kennen, offensichtlich auch als bedrohend angesehen wird. Und Jesus wird seine Herrlichkeit auch am Ende nochmal zeigen. Er wird in seiner Herrlichkeit erscheinen. Und ich hoffe, dass wir dabei sind und dass wir uns auf diesen Tag freuen und dass wir sagen, Jesus, ich möchte dich sehen in deiner Herrlichkeit. Aber jetzt kommen wir eben auch schon an diesen letzten Punkt, wo es was mit der Ewigkeit zu tun hat. So, Jesus kommt zurück. Ich glaube ja, dass wir Menschen, vor allem hier bei uns so in der Gegend, wo es uns relativ gut geht, relativ wenig an die Ewigkeit denken. Wir denken, wie werde ich mein Leben gestalten? Wie ist es mit meiner Arbeitsstelle? Wie erziehe ich meine Kinder? So, das sind so die Punkte, mit denen wir uns ganz, ganz viel beschäftigen. Wir denken, glaube ich, relativ wenig darüber nach, wie wird es in der Ewigkeit sein. Und trotzdem gibt es immer wieder so Punkte, wo wir daran erinnert werden, dass unser Leben hier begrenzt ist. Wir haben jetzt wieder so einen Punkt erreicht, wo wir als Gemeinde auch ganz massiv daran erinnert wurden, weil einer von uns vorausgegangen ist, weil sein Leben auf dieser Welt zu Ende war. Und weil wir uns morgen von ihm verabschieden werden. Und ich hoffe, dass wir an solchen Punkten immer mal wieder auch daran denken, dass unser Leben hier auf dieser Welt begrenzt ist und dass wir deswegen dieses Leben so leben sollten, dass es vor Gott Bestand hat und dass er sich daran freuen kann. Aber auf der anderen Seite eben auch zu wissen, das, was ich hier vielleicht leiden muss oder das, was hier nicht so schön ist, dass das auch ein Ende finden wird. Und dass es eine Ewigkeit geben wird, in der ich Gott sehen darf. Und da möchte ich zum Schluss noch ein bisschen was dazu sagen. In diesem Vaterunser ist diese Ewigkeit, wenn du so willst, eigentlich auf die drei vorigen Punkte bezogen. Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. So. Die Herrschaft Gottes ist ewig, seine Macht ist ewig, seine Herrlichkeit ist ewig. So können wir das auch verstehen. Aber an was ich an dem Punkt eben auch denken möchte, ist, dass Gott uns dieses Angebot macht, diese Ewigkeit mit ihm zusammen zu verbringen, Anteil an seiner Herrschaft zu haben. Wir werden mit ihm zusammen herrschen. Anteil an seiner Kraft zu haben. Er gibt uns seine Kraft durch seinen Heiligen Geist. Anteil an seiner Herrlichkeit zu haben. Wir werden umgestaltet in sein Bild. Wir dürfen schon ein Stück von seiner Herrlichkeit hier erleben. Und dann wird das, was wir hier noch in all der Begrenztheit unseres menschlichen Seins erleben, das wird auf eine neue Stufe gehoben. Paulus formuliert es folgendermaßen in 1. Korinther 13, Vers 12. Jetzt schauen wir in einen Spiegel und sehen nur rätselhafte Umrisse. Dann aber schauen wir von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich unvollkommen, dann aber werde ich durch und durch erkennen, so wie ich auch durch und durch erkannt worden bin. Vielleicht verstehst du das mit dem Spiegel nicht so hundertprozentig. Du musst dir vorstellen, zur Zeit, als Paulus das geschrieben hat, da gab es nicht diese schönen vollkommen glatten Glasflächen, die mit irgendeinem Silber bedampft wurden, wo man alles ganz genau sieht. Damals waren Spiegel oft polierte Metallflächen. Und die Metallflächen, die waren mehr oder weniger eben. Da gab es kleine Unebenheiten und dein Gesicht, wenn du das so angeguckt hast, das, vielleicht hast du dich wiedererkannt und du konntest vielleicht auch sehen, da ist ein Pickel oder so. Aber es war kein genaues Bild, sondern es war so, naja, so ungefähr halt. Vielleicht so ähnlich, wie wenn mancher von uns das zeichnen würde. Okay, und Paulus nimmt es als Bild und sagt, ich sehe jetzt nur in einem Spiegel so rätselhafte Umrisse. So, man kann das ein bisschen erahnen, wie es ist, aber es ist nicht so ganz genau. Aber dann, wenn Jesus wiederkommt, wenn die Ewigkeit gekommen ist, dann werde ich es genau sehen. Dann werde ich es bis ins Detail sehen. Jetzt erkenne ich unvollkommen. Wir sollten uns das immer wieder vor Augen halten und uns immer wieder daran erinnern. Unsere Erkenntnis ist Stückwerk. Wir sehen unvollkommen. Niemand von uns kann sagen, ich habe den Durchblick. Und auch wenn ich von vielem, was ich glaube, wirklich total überzeugt bin, ich sage mir immer wieder, ich könnte falsch liegen an manchen Punkten. Und ich lasse mich gerne auch korrigieren, na, vielleicht gerne nicht, aber ich lasse mich korrigieren, wenn es denn wirklich angebracht ist. Und deswegen ist es gut, dass wir immer wieder auch offen sind, dass wir uns in Frage stellen lassen und dass wir feststellen, meine Erkenntnis ist nicht das Maß der Dinge. Aber dann wird ein Zustand kommen, von dem redet Paulus hier, dann werde ich durch und durch erkennen, so wie auch ich durch und durch erkannt worden bin. Also offensichtlich ist Gott derjenige, der mich erkennt. Er sieht mich, er weiß, wie ich bin, er kennt mich bis ins Tiefste. Und so wie Gott mich kennt, so werde ich die Dinge sehen. Ich werde den Durchblick haben. Und das ist was, auf was wir uns freuen dürfen. Wir werden die Dinge erkennen, wie sie wirklich sind. Wir werden sehen, wir werden erkennen, wie wir erkannt sind. In Offenbarung, Kapitel 21, die ersten 5 Verse, da gibt uns der Apostel Johannes einen kleinen Vorgeschmack auf diese Ewigkeit und er lässt uns ein bisschen was von diesem Himmel sehen. Und sagt, dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und auch das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott her aus dem Himmel herabkommen. Sie war bereit wie eine Braut, die sich für ihren Mann geschmückt hat. Da hörte ich eine laute Stimme vom Thron her rufen, seht die Wohnung Gottes unter den Menschen. Er wird in ihrer Mitte wohnen und sie werden sein Volk sein und er, Gott, wird bei ihnen sein. Gott wird unter den Menschen wohnen. Wenn du die Geschichte liest, die im ersten Buch Mose in den ersten Kapiteln beschrieben wird, wie Adam und Eva durch den Garten Eden gehen und wie sie dann Gott auch begegnen, mir geht es da immer so, mir fällt es irgendwie schwer, mir vorzustellen, dass Gott da irgendwie auch rumläuft und mit ihnen redet oder so. Aber so wird es dargestellt. Und dann, als Adam und Eva dann gesündigt haben, der Sündenfall dann passiert ist, und Gott kommt in den Garten und Adam und Eva verstecken sich. Und ich denke mir immer, was für eine schräge Geschichte, oder? Ich meine, für uns ist es vollkommen normal. Gott sieht alles, Gott ist überall. Und wie kann man sich vor Gott verstecken? Der Psalmist schreibt es übrigens auch. Wohin könnte ich fliehen vor deinem Angesicht? Vielleicht kennst du das auch. Also mancher von uns denkt sich vielleicht auch, er kann sich irgendwie vor Gott verstecken. Nee, wir können uns vor Gott nicht verstecken. Aber dieses, wir sind mit Gott zusammen und wir gehen sozusagen miteinander spazieren. Wir sind beieinander, wir unterhalten uns. Dieses Bild, das finde ich so faszinierend. Ich bekomme da jetzt schon wieder Schwierigkeiten, weil 8, 9, 10 Milliarden Menschen irgendwie so Arm in Arm mit Gott, das fällt mir jetzt irgendwie schwierig, mir das vorzustellen, wie geht es. Aber wir haben ja auch eine Ewigkeit Zeit. Also das ist sicher eher ein menschliches Problem und kein göttliches. Aber so dieses, Gott ist bei uns, er wohnt bei uns. Mein Taufspruch war, wenn jemand meine Worte hört und glaubt, zu dem werden wir kommen und Wohnung bei ihm machen, also oder bei ihm wohnen. Und es hat mich schon immer fasziniert, so Gott wohnt in mir. Kannst du dir das vorstellen? In diesem stinkenden Madensack, wie es Luther mal gesagt hat. Gott wohnt in mir, in all meiner Unperfektheit. Aber dann wird Gott bei seinem Volk wohnen, er wird unter ihnen wohnen. Und dieses Wort, und das finde ich so faszinierend, dieses Wort, was da steht, wenn du das aus dem Hebräischen nimmst, dann heißt es Immanuel, Gott ist mit uns. Und dann stellst du fest, dass das der Name war, den Jesus eigentlich bei seiner Geburt zugesprochen bekommen hat. Oder dass man sagt, also im Alten Testament steht dieser Name Immanuel. Und dann wird gesagt, und das ist das, was da passiert ist. So, wir merken, das hat jetzt schon angefangen. Jesus wohnt in uns, er ist da, das ist irgendwie begrenzt. Aber dann in der Ewigkeit, dann wird es was sein, was unbegrenzt ist, was unbeschränkt ist, wo unsere Erkenntnis plötzlich vollkommen sein wird, wo es keine Tränen mehr geben wird. Den zweiten Teil lese ich auch noch ab Vers 4, das ist direkter Anschluss an diese Verse, die wir gerade gelesen haben. Er wird alle Tränen von ihren Augen abwischen. Der Tod wird nicht mehr sein, keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal. Denn was früher war, ist vergangen. Er, der auf dem Thron saß, sprach, seht, ich mache alles neu. Und er sagte, schreib es auf, denn diese Worte sind zuverlässig und wahr. Und daran dürfen wir uns festhalten. Diese Ewigkeit, die gehört dir und mir in Jesus. Wir dürfen bei Gott sein. Wir dürfen seine Herrlichkeit mit ihm teilen. Wir dürfen seine Kraft mit ihm teilen. Wir dürfen sein Reich mit ihm teilen. Und all das, was uns hier auf dieser Welt noch Mühe macht, wird vergehen. Alle Tränen werden abgewischt. Alle Trauer wird vergehen. Es wird kein Leid mehr geben, keine Mühsal. Paradies. Und darauf dürfen wir uns freuen. Und das ist das, woran wir auch denken dürfen, wenn wir dieses Vaterunser miteinander beten. Und deswegen habe ich mir gedacht, beten wir das Vaterunser heute zum Schluss. Damit wir diesen Schluss, so unbiblisch, Entschuldigung, er vielleicht auch ist, wirklich genießen können und wir sagen können, ja, Herr, von ganzem Herzen, ich freue mich darauf. Lass uns aufstehen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen.